Hey, was machst du denn hier?
Happy Birthday!
Oh, danke schön, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Komm rein, komm rein. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte und willkommen zu dieser ganz besonderen Geburtstagsparty von Mal gucken, das Film Doppel. Mein Name ist Ralf Döbele und ich werde heute 40. Ist es denn die Möglichkeit? Und der einzige andere Partygast bisher ist
Fabian Kurz, ich bin anwesend und ich kann sagen, ja, Ralf, es ist die Möglichkeit.
Charmant bis zuletzt.
Natürlich, ich bin so charmant wie Roger Moore, um den wir uns heute kümmern, denn wir kümmern uns um einen James-Bond-Film.
Es ist ein ganz besonderer James-Bond-Film für mich. Es ist nicht mein Lieblings-James-Bond-Film, aber wir haben uns gedacht, zum Geburtstag beschäftigen wir uns ausnahmsweise nur mit einem Film, aber mit einem, der mich als Geburtstagskind ganz besonders geprägt hat. Und da dachte ich an Moonraker, den 11. James-Bond-Film aus dem Jahr 1979 mit Roger Moore, Louis Childs, Michael Lonsdale, Richard Kiel und vielen anderen tollen, liebgewonnenen Leuten. Und wir werden die nächste gute Dreiviertelstunde in der Gegenwart von James Bond 007 verbringen.
Also kommt mit uns nach England und danach über eine lange Odyssee mit in den Weltraum. Ich freue mich mehr oder weniger drauf.
Mehr oder weniger.
Ich habe mir diesen Film heute natürlich angeguckt im Zuge dieses Geburtstagsspecials, weil ich auch dachte, gut, ich möchte so frisch wie möglich hier hineinplatzen, um diese Party nicht zu sprengen, sondern um gerne die Sektkorken knallen zu lassen, weil ich weiß, dass diesem Film einige Omen nachhängen, aber ich persönlich versucht habe mir nochmal, also ich habe diesen Film auch schon damals gesehen, habe jetzt gedacht, okay, jetzt möchte ich es gerne nochmal machen.
Noch du
mal
hast ihn damals 1979 gesehen?
Ja, als ich nämlich im Weltraum als Atom umhergereist habe und noch nicht den Weg zur Erde gefunden habe, habe
ich mir gedacht, Embryo aus 2001 bist du durch das
All gekundert. Genau, als das Embryo aus 2001 bin ich lang gedonnert und habe mir angeguckt, was James Bond so im Weltall macht. Nein, ich habe ihn natürlich, als ich ein kleinerer Bub war als jetzt, mir diesen Film angeguckt, fand ihn sehr speziell, weil es Tatsache ein Film ist, in dem James Bond in den Weltraum reist. Also, ne? Was zum Teufel, sagen da andere?
Ja, aber man muss, glaube ich, dran denken, in welcher Zeit dieser Film auch gemacht wurde. Ich meine, 1979 war ja gerade die Star Wars-Euphorie auf dem Höhepunkt. Das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, kurz bevor das Imperium schlägt zurück rauskam oder kurz danach, jedenfalls
kurz davor.
Ganz Hollywood war im Weltraum Ausnahmezustand, ne? Also dann kam man auch
durch Spielbergs, das irgendwie die unheimliche Begegnung mit der dritten Art kam kurz vorher.
Genau, der erste Star Trek-Film auch, also was alles erst im Zuge des großen Erfolgs vom ersten Star Wars-Film überhaupt möglich wurde. Und deshalb ist es gar nicht so weit hergeholt, dass die James Bond-Produzenten nach dem riesigen Erfolg von Der Spion, der mich liebte, gesagt haben, okay, höher, schneller, weiter. Also schicken wir Bond ins Weltall und Moonraker war noch nicht verfilmt, der dritte Ian Fleming-Roman. Also man kann schon durchaus nachvollziehen, warum sie gesagt haben, jetzt machen wir das.
Gut, dazu muss man sagen, verfilmt haben sie hier gar nichts, außer sich diesen Titel zu klauen von Ian Flemings Buch. Denn dort ist es nämlich keinesfalls so, dass James Bond in irgendeiner Weise in den Weltraum fliegt. Aber bevor wir jetzt hier anfangen, uns wissenschaftlich hier in vielleicht irgendwelche auf diesen Film zu stürzen, will ich von einer ganz anderen Seite heran. Es ist dein Geburtstag.
Das ist so.
Man hat ja nur einmal im Jahr Geburtstag. Ergo, diese Folge wird nächstes Jahr dann wiederholt mit einem anderen Film. Je nachdem, wie lang dieser Podcast hier geht. Ja. Natürlich kann man jetzt gucken, dass man sich in den ersten Folgen, dass man da schon mit seinen Lieblingsfilmen schießt und sagt, okay, ich will unbedingt das machen. Und dann kamst du an und hast gesagt, Fabian, ich will Moonraker machen. Wo ich gedacht hatte, okay, sportlich kann man machen. Warum? Warum ausgerechnet Moonraker streng geheim?
Moonraker ist nicht mal einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich bin wirklich darauf gekommen, weil ich gedacht habe, was hat mich wirklich geprägt als Filmfan, als James-Bond-Fan. Und ich habe diesen Film zum ersten Mal gesehen, ich weiß es noch ganz genau, am Faschingssonntag 1993. Da lief er in der ARD um 20.15 Uhr. Und ich habe den einsam und allein in unserem kleinen Zimmer geguckt, während mein Papa, der war, glaube ich, damals krank zu Hause, der lag im Wohnzimmer und hat irgendeine Karnevalsveranstaltung geguckt im ZDF oder so und war leicht deprimiert, dass er eben krank war und nicht Fasching machen konnte in diesem Jahr.
Karneval machen konnte.
Oder ja. Fasnacht, wie man bei uns unten gesagt hat. Oder immer noch
sagt. Eben, dann sag's doch bitte so, so wie man es
bei dir unten sagt. Narinaro, Fasnacht. Ajo. Naja, aber Karneval geht auch, weil der Film entführt uns ja zum Karneval von Rio, aber eins nach dem anderen. Jedenfalls hatte ich kurz davor hatte ich Ausschnitte gesehen aus anderen Bond-Filmen. Also ich hatte schon Ausschnitte gesehen aus Man lebt nur zweimal und aus Der Spion, der mich liebte. Aber Moonraker war tatsächlich der erste James-Bond-Film überhaupt, den ich komplett von vorne bis hinten geguckt habe. Und ich war wirklich begeistert, nicht unbedingt wegen der Weltallgeschichte, aber ich war dem von Grund auf nicht abgeneigt, weil ich war damals schon Star Trek-Fan, ich habe auch andere Serien geguckt wie Kampfstern Galactica oder V, die Außerirdischen oder so. Deshalb, das war für mich jetzt gar nicht so der Dealbreaker. Ich fand es eher cool. Aber was ich noch weiß, ist, wie fasziniert ich war einfach von dieser Eleganz und von den Farben und von dem tollen Vorspann und von dem Design, von dem unglaublichen asymmetrischen Ken Adam Design. Und ich war 11 und konnte noch nicht wirklich halt sagen, okay, das ist jetzt der Designer und macht sonst irgendwas. Mir war einfach nur klar, das ist irgendwie einzigartig, das ist ein ganz einzigartiger Stil. Und nachdem Moonraker rum war, war mir klar, ich will mehr davon. Und ab da habe ich wirklich immer, wenn ein James-Bond-Film im Fernsehen kam, habe ich eingeschaltet, habe gesehen, was ich konnte. Und irgendwann habe ich dann meine Mama auch so weit gebracht, nacheinander alle damals 16 Bond-Filme in der Videothek auszuleihen und anzugucken. Und dann habe ich sie mir vielleicht auch kopiert. Und von da an, also Moonraker war wirklich nochmal so der endgültige Stein des Anstoßes, der mich dann zu einem absoluten Riesen-James-Bond-Fan gemacht hat, was ich bis heute bin.
Schön, interessant, weil ich glaube, dass, oder es macht die Person aus, welche Filme man in der Kindheit wie geguckt hat. Und dass Moonraker der erste James-Bond ist, den du wahrlich ganz geguckt hast, ist, da ich ja weiß, dass du Star Trek-Fan bist und also diese Ästhetik auch der 80er und der 70er sehr schätzt, war das für mich gar nicht mal, jetzt wo ich drüber nachdenke, gar nicht mal so eine Überraschung, dass du sagst, du willst diesen Film machen. Also, wir sehen, wir haben ja hier Tatsache einen James Bond, der ins Weltraum, der in den Weltraum reist. Wir haben mit Ken Adam, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, hat Ken Adam bei 2001 schon mit Kubrick die Sachen zusammen gemacht?
Ah. Nee, aber er hat das Production Design gemacht bei Dr. Strangelove. Und genau. Er hat in einem Interview gesagt, er hat auch absichtlich so die Weltraumstation, zu der James Bond dann später fliegt, er hat das alles absichtlich anders designt, als man es aus 2001 kannte, weil er eben natürlich also für Kubrick gearbeitet hatte und diesen Film natürlich sehr gut kannte und er wollte das absichtlich ganz anders machen.
Wie siehst du diesen Film als möglicherweise Science-Fiction-Film?
Es gibt ein richtig lustiges Interview mit dem Produzenten Albert R. Broccoli, der damals alle Bond-Filme produziert hat. Seine Familie produziert die Filme ja bis heute. Und es gibt so ein lustiges Interview, wo er am Zuckerhut in Rio sitzt und dem Reporter so ganz selbstbewusst sagt, wir machen hier keine Science-Fiction, wir machen Science-Fact. Und das ist natürlich totaler Bullshit. Also es ist, sie haben sich zwar Mühe gegeben, also auch diese Raumfähre Moonraker, um die es dann geht, die sieht eindeutig aus wie das Space Shuttle. Das war auch Absicht, weil damals auch so das Space Shuttle der heiße Scheiß von der NASA war. Also man rechnete damit, dass die regulären Einsätze des Space Shuttles bald losgehen würden. Das dauerte dann aber noch, glaube ich, 2 Jahre, nachdem der Film raus war, bis dann die Space Shuttles regulär ins Weltall flogen. Also man hat sich da schon geguckt, dass man reale Anleihen hat, aber letztendlich geht es in dem Film ja um einen größenwahnsinnigen Menschen, der einen Industriellen, der die Menschheit auslöschen möchte und dann auf seiner Raumstation, die er heimlich gebaut hat im Weltall, eine neue Superrasse züchten möchte, die dann zurück auf die Erde geht und die neu besiedelt und alles besser wird.
Oh. Wir haben es wieder mit diesem Superrassenthema, ne? Es ist unglaublich, wie sich das durchzieht.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch auf irgendeine Art und Weise ein sehr klassischer Bond-Plot. Es ist natürlich Science-Fiction und auch die Tatsache, dass es private Astronauten gab es ist ganz lustig, weil wir haben hier eben einen Industriellen, der baut diese Raumfähre für die USA. Und die USA möchte sie dann benutzen. Und da hat man natürlich interessante Parallelen zu dem, was heute passiert mit dem Amazon-Gründer und mit dem Virgin-Gründer. Also, dass tatsächlich private Geschäftsleute, milliardenschwere Geschäftsleute selbst in den Weltall fliegen wollen, einfach nur, weil sie es können. Und so gesehen wird jetzt gerade Moonraker eigentlich erst von der Realität so ein bisschen eingeholt. Also, diese Parallele gibt's natürlich schon. Was ich cool finde, ist, dass man mit dem Bond-Girl Lois Childs als Dr. Holly Goodhead.
So ein Name hätte natürlich nicht chauvinistischer ausfallen können, ihr Lieben.
Ist nicht mal ein Ian Fleming-Name, hat sich der Autor vom Film ausgedacht, aber passt natürlich perfekt in dieses Ian Fleming-Universum. Auch hier hat die Schauspielerin gesagt, sie findet es eigentlich ganz cool, dass sie einen von den schmutzigeren Bond-Girl-Namen hat.
Echt?
Ja. Sie ist fantastisch, ich mag sie, ist eigentlich mein Lieblings-Bond-Girl. Weil sie hat irgendwie so die Kompetenz, ne? Sie ist eine gestandene Wissenschaftlerin und möchte zuerst überhaupt nichts mit James Bond zu tun haben und findet ihn eigentlich nur nervig und jetzt gleichzeitig auch noch CIA-Agentin und so. Und ich finde sie sehr beeindruckend und cool. Und ich mag das, dass sie halt, also er könnte diese Mission ohne sie nicht machen. Weil sie muss den Moonraker steuern, das Space Shuttle steuern, sonst könnte er überhaupt nicht ins All kommen. Und er verlässt sich auch, als er dann im All ist, so auf ihre Expertise. Das finde ich wahnsinnig schön und aber eben auch so dieses auch dargestellt auf eine Art und Weise, was Technik und so betrifft, wo der Film natürlich viel weiter ist, als man Ende der 70er war. Und es gibt Laserkanonen und es gibt eben, es gibt diese Shuttles und es gibt amerikanische Marines, Marine-Einheiten, so Space Force-Einheiten. Ja. Also auch das, was ich, vielleicht hat Trump auch irgendwann mal so halb besoffen Moonraker geguckt und gedacht, so das brauchen wir. So Marine-Einheiten in silbernen Anzügen, die dann losgeschickt werden, um die Raumstation zu befreien oder zu halt aus dem Himmel zu holen. Das war natürlich alles ausgedacht, aber auf eine sehr einladende Art und Weise. Ich glaube, man denkt während dem Film vielleicht nicht so stark darüber nach, weil das alles ästhetisch sehr ansprechend gestaltet ist. Für mich auf jeden Fall.
Also ich muss sagen, ich hatte mit den Kapiteln, die dann in den Weltraum gehen, dann so doch ein wenig meine Probleme, weil es kommt dann Tatsache ja zu einem Moment, wo dann Delegierte oder eben jene Marines aus ihrem Space Shuttle in solchen Raum, die haben bestimmt einen Namen, so Spacewalker heißen die das, also Raumanzüge, mit dem du halt in den Weltraumspaziergang machen kannst.
Ja, die haben auch so Jetpacks oder so, ne?
Genau, und dann sind die aus ihrem Shuttle raus und dann sind von der Raumstation die Leute von Hugo Jackson und haben sich mal irgendwie so jeweils 20 köpfige Armeen gegenseitig bekämpft mit Laserkanonen und da muss ich sagen, hatte ich das Gefühl, dass ich sagte, oh, okay, jetzt ist es lächerlich. Wie hast du das gesehen? Wo siehst du diesen, weil ich meine, es gibt, weil ich glaube, es gibt generell in diesem Film Tatsache einige Momente oder Roger Moore ist ja auch ein wenig, oder die James-Bond-Filme mit Roger Moore sind ja auch ein wenig dafür bekannt, so irgendwann nach Der Mann mit dem goldenen Colt und vielleicht auch, ich will schon fast sagen, es ging mit Moonraker los. Bei Spion, der mich liebte, war es vielleicht gerade noch so ein Zwischending, wo es noch ein bisschen ernster war. Aber ab Moonraker sind die Filme, wie ich finde, dann doch sehr auf der Humorebene. Wie würdest du das bewerten?
Ich muss ein bisschen ausholen. Also erstens, ich mag Roger Moore wahnsinnig gerne, sicher auch, weil er mein erster James Bond war, aber ich mag dieses Elegante, dieses Verschmitzte, den Sinn für Humor, den er rüberbringt, wahnsinnig. Deshalb ist er, glaube ich, mein liebster James Bond. Du hast vollkommen recht. Der Mann mit dem goldenen Colt hat auch wahnsinnig humorvolle, silly Momente, aber da haben sie schon noch versucht, ihn als Bond härter darzustellen, also auch wie er mit einem der Bond-Girls umgeht und sie schlägt, um an Informationen zu kommen und so. Und das hat man dann tatsächlich sein lassen und hat sich so ganz dieser humorvollen Ebene von Roger Moore geöffnet und hat die ausgenutzt und so, weil man irgendwie, glaube ich, gemerkt hat, dass das eher seine Stärke ist. Und aber ich würde nicht pauschal zustimmen, dass es durchgängig dann nur das ist. Ich sehe in der Bond-Serie generell eher immer so die Tendenz, man wagt sich auf so einen Ast hinaus und stürzt fast ab und dann muss man wieder gegensteuern. Also das ist im Lauf der Serie immer wieder passiert. Das gab es mit Diamantenfieber schon bis zu einem gewissen Grad, der auch hochgradig lächerlich ist teilweise. Und danach kam dann das doch sehr viel ernsthaftere Leben und Sterben lassen. Hier kommt Moonraker, danach kommt das sehr bodenständige Spionage Katz-und-Maus-Spiel von In tödlicher Mission. Oder man hat Pierce Brosnan in Die Another Day, wo er auf einem Tsunami Kitesurfen macht mit relativ schlechten Special Effects. Und danach, auch wegen 9/11 und so, haben sie die Serie gerebootet mit Casino Royale und mit Quantum of Solace, was alles sehr viel düsterer und realistischer war wieder. Also ich glaube, in der Serie an sich gibt's eh schon ein bisschen den Instinkt, gegenzusteuern. Genauso wie Lizenz zum Töten vielleicht zu früh zu ernsthaft war. Danach war dann und
vermutlich auch zu brutal. Also dagegen ging es ja so in die gewisse 80er-Jahre-Lethal-Weapon-Ästhetik.
Absolut, ja. Und Miami Vice und alles. Und dann, um die Serie wieder zu altem Glanz zu verhelfen, hat man dann bei GoldenEye doch auch wieder sehr viel fantastischere, übertriebene Dinge, die passieren. Das heißt, ich glaube, die Serie steuert sich immer so selber, so balanciert sich selbst wieder aus, aber es ist definitiv so, dass man sich nie so auf diesen Ast gewagt hat wie mit Moonraker. Und ich kann auch verstehen, dass Leute, die generell mit Sci-Fi nicht so viel anfangen können oder die mit diesem leicht übertriebenen auch 70er-Jahre-Humor oder so nicht viel anfangen können, dass die diesen Film nicht besonders schätzen, zumal, glaube ich, manche auch finden, dass Moonraker der Roman einer der besten Ian Fleming-Romane ist. Wo es darum geht, dass Hugo Drax, so die einzige Figur, die hier übernommen wird, eine Interkontinentalrakete auf London schießen will, irgendwie so. Das heißt, es ist halt auch eher ein klassischer Spionageplot und vielleicht denken die halt auch so, warum kann man das nicht, hätte man das nicht verfilmen können oder so.
Dazu muss ich sagen, solche Stimmen würde ich zum Schweigen bringen, weil ich finde, dass die, wie die Handlung aufgebaut ist, ist die Tatsache in diesem Film, in dieser diegetischen Welt unglaublich schlüssig. Also, dass Bond in den Weltraum reist, ist auch so notwendig wie das Amen in der Kirche, wie man so schön sagt. Und da sehe ich dem Film durchaus das Potenzial. Wo er dann, also es ist immer natürlich die Frage, wo schlägt man über die Stränge? Das ist, wie ich finde, bei den Roger Moore-Filmen dann beim Humor.
Ja, schon.
Das ist um das vielleicht zu vergleichen, das ist bei einem Timothy Dalton in seinen zwei Filmen dann Tatsache so die wirklich zu ernste und zu schon fast brutale Herangehensweise. Aber warum mir auch Moonraker sehr gefällt, ist, weil, und jetzt komme ich mal von der Seite, er auch, wie ich finde, so guten Stil hat und so klasse Bond-Girls. Also, ich gebe dir vollkommen recht. Holly Goodhead, die hat was drauf, die ist tough, die ist Bond wirklich ebenbürtig, sieht unglaublich super aus und generell diese Erotik, die beiden miteinander haben, die ist so gut inszeniert, weil Bond, der ja quasi wie Kamikaze jede Frau einmal umbügelt, die er vor sich sieht. Und nur manche stehen wieder auf. Er das bei Holly Goodhead schon fast, also sie bügelt ihn schon fast um. Das fand ich so toll in dieser Szene, wo die beiden miteinander ihr Techtelmechtel haben, weil dann sie sich denkt, okay, ich habe jetzt Lust auf Sex und jetzt nehme ich mir dich. Und er nimmt sich nicht sie. Also das wird, gerade vor allem haben wir ja dann bei solchen Sachen wie also gerade der Mann mit dem goldenen Colt, wo es ja wirklich, wo Bond ja schon fast, also dieser Film ist so sexistisch und
chauvinistisch,
dass sie hier bei Moonraker mit Dr. Holly Goodhead ihm einen Counterpart gegeben hat, wo es wirklich bedeutet, dass beide sich auf beruflicher Ebene wirklich ernst nehmen, gut miteinander arbeiten können und dann eben zusammen Spaß haben können. Natürlich macht er auch noch andere Frauen in diesem Film lang. Aber ja, es ist halt James Bond, ne? Da kann man jetzt zu nichts sagen. Aber auch da ist es so, dass es keine okay, abgesehen von, also es gibt eine Szene mit einer Informantin in Rio, mhm, wo er sich wirklich zu ihr hinsetzt und ihr einfach nur den Gürtel aufmacht und sieht im Sinne von, ich meine, so, also er
macht. Als würde sie zur Einrichtung dieses Penthouses gehören.
Eben, als würde sie zur Einrichtung dieses Penthouses gehören. Und bei Madame Corinne Dufour, der der Assistentin von Hugo Drax, ist es vielleicht noch so eine Art von Informationsbeschaffungsverführen und dass Corinne Dufour auch so in gewisser Weise weiß, dass Hugo Drax eigentlich ein ziemlich böser Hund ist und sie sozusagen versucht, Bond zu helfen und darin auch so eine gewisse, ich sag jetzt mal, Funktion hat für die Handlung. Aber diese eine Informantin hatte nicht wirklich eine Funktion, abgesehen davon, dass sie vielleicht eine Informantin war und kurz gesagt hat, ja, wir machen das und das. Aber sie wirklich nur da war, damit Bond mit ihr schlafen kann. Und das ist, wie ich finde, dann immer schwierig in diesen Filmen, gerade wenn man die Filme vorher sieht und wenn man auch jetzt sich die Daniel Craig-Filme ansieht, die ja doch die Frau in dem James-Bond-Universum doch höher hält, als es die Filme vorher getan haben. Und ich finde, mit Moonraker setzen wir hier, oder mit Holly Goodhead als Bond-Girl setzen wir hier den ersten Stein der Kirche.
Ich finde auch, also sie ist definitiv entweder das stärkste Bond-Girl bis zu diesem Zeitpunkt oder das stärkste Bond-Girl seit Pussy Galore in Goldfinger, glaube ich schon. Und da wir es gerade von Corinne Dufour, gespielt von Corinne Clery, hatten, die hat einen sehr grausamen Tod in diesem Film. Und was ich am Moonraker irgendwie bemerkenswert finde, was ich immer noch finde und was ich damals auch schon fand, ist dieses seltsame Gemengelage von, man hat tatsächlich Szenen, die eben wortwörtlich out of this world sind, total übertrieben sind, auch wo Humor komplett überzeichnet ist. Und dann gibt es aber wieder immer wieder Szenen, die sind, auch weil sie so toll gefilmt wurden von Jean Tournier, die sind richtig unheimlich. Also dazu gehört der Tod von Corinne Dufour, die durch einen Wald gejagt wird, gehetzt wird von Draxes Dobermännern, die sie dann schließlich zerfleischen. Man hat das beinahe Ende von diesem Rio-Bond-Girl in einer einsamen Gasse, wo Beißer, der Helfershelfer von Drax, den wir schon aus der Spion, der mich liebte, kennen, er sie fast, also fertig macht oder umbringt mit einer wahnsinnig unheimlichen Beleuchtung. Man hat den Kampf in Venedig, wo 1000 Vasen zu Bruch geben, auch sehr, sehr unheimlich eingefangen. Also man hat so diesen interessanten, sehr interessanten Gegensatz, den ich auch sehr packend finde in diesem Film.
Ja, ich glaube, er hält die Waage, Tatsache, zwischen diesen dann doch zum Ende hin ausartenden Szenen, aber er legt für die, also der Film entschuldigt quasi das, was er nachher macht, durch seine Szenen am Anfang. Also Hugo Drax als Charakter wird schon, wie ich finde, auch sehr gut eingefangen durch sein Pianospiel, was unbedingt so aussieht, als würde er gar nicht Piano spielen, sondern, also auch das ist schon eine Ästhetik, dass er so, also er ist schon, von Anfang an ist er ein Betrüger und ein Blender und und auch sein Geld wird auch super gut dargestellt, weil er in Kalifornien sich praktisch ein französisches Schloss mit umliegenden Gärten und alles drumherum gebaut hat, was dann wirklich aussieht, wie als wären sie in Frankreich. Ja. Also als ich den Film dann gesehen hatte, dachte ich, Bond fliegt nach Frankreich, bis ich dann dachte, was macht denn der in Kalifornien? Und dann habe ich erst verstanden, dass was Hugo Drax da eigentlich gemacht hat. Und so wird eine Figur eingeführt, die so, also so einen Größenwahn hat, aber dieser Größenwahn ist von einer, also auch Michael Lonsdale, französischer Schauspieler, fängt auch diesen Charakter Hugo Drax Tatsache wie ein ja, in so einer Ästhetik eines Kalkül, also in so einem Kalkül treibenden Bösewichten. Also er ist überhaupt nicht verrückt größenwahnsinnig, sondern er ist schlichtweg, sondern er ist berechnend größenwahnsinnig. Und das macht vielleicht auch diese dunkle und düstere Ästhetik aus, weil er einfach schon, also alleine wie er Corinne Dufour in den Tod bringt, also er lässt sie zu sich kommen und kaum ist sie bei ihm, sagt er, kann er ihr sagen, sie waren gestern Nacht mit James Bond intim, sie haben gestern Nacht meinen Tresor versteckt, sie werden jetzt, sie werden nie wieder für mich arbeiten und werden jetzt gehen. Und sofort sieht sie, wie seine Dobermänner kommen und da ist, also wir haben sonst in einer Ästhetik noch irgendwelche Bond-Bösewichte, die dann große Reden schwingen oder sonst was, aber Hugo Drax ist so aufs Ziel hinausgetrimmt und so ein effizienter Bösewicht, dass er nicht lange fackeln lässt, um Dinge zu tun. Und deswegen hat er auch, was mir aufgefallen ist, ziemlich wenig Screentime gefühlt. Also er tritt gar nicht mal so oft auf.
Absolut. Und ich glaube, als Kind fand ich ihn deshalb, glaube ich, einer der wenigen, weniger beeindruckenden Bond-Bösewichte, was sich im Laufe der Jahre absolut geändert hat. Inzwischen ist er einer meiner absoluten Lieblinge. Ich finde sein Understatement fantastisch. Er lässt sich eben nicht wirklich großartig zu diesen endlosen Bösewichtreden hinreißen, sondern macht relativ kurzen Prozess. Und wenn er dann diese Reden hält, dann hält er sie eher vor seinen Angestellten, um ihnen zu sagen, wir sind jetzt an dieser Stelle im Plan oder so. Und man hat wirklich das Gefühl, er hat von vorne bis hinten alles im Griff und könnte dich nur mit einem Lidschlag auslöschen oder so. Und das finde ich wirklich gigantisch. Und wenn dann eben Ken Adam noch seine Sets um ihn herum baut und so, dann ist das wirklich sehr perfekt. Also ich finde Michael Lonsdale fantastisch in dieser Rolle. Und eine sehr merkwürdige Wiedergutmachungsstoryline bekommt Richard Kiel als Beißer in diesem Film, den wir in Der Spion, der mich liebte, zum ersten Mal kennengelernt haben. Und Beißer ist natürlich kultig und irgendwie knuffig, auch wenn er durch die Gegend läuft und die Menschen zu Tode beißt. Aber er war wahrscheinlich auch so beim jüngeren Publikum halt so beliebt, dass sie dann gedacht haben, okay, können wir nicht doch irgendwie die Kurve kriegen, um ihn dann zu einem Protagonisten zu machen, statt einem Antagonist, was halt schon sehr schwierig ist, wenn man weiß, was er alles angerichtet hat. Und dass man das dann halt erreicht, indem man ihm ein kleines Mädel mit Zöpfen zur Seite stellt und sich ihn verlieben lässt. Das ist halt, ich habe das so hingenommen als Kind, aber es macht natürlich nur relativ wenig Sinn und es ist wirklich nur Richard Kiel und seiner Knuffigkeit zu verdanken, dass es überhaupt halbwegs irgendwie standhält.
Ich finde, das ist der größte Fehler dieses Films. Das ist einfach diese Figur Beißer. Ich finde, der ist so auf Krampf in diesem Film drin. Bei Spion, der mich liebte, funktioniert er, weil er da eingeführt ist als Bösewicht und auch da ist es dann ja so, dass er dann zwar überlebt, aber auf dem offenen Ozean dann schwimmt. Also dem segnet eigentlich das Zeitliche so. Und dann wird er hier auch schon am Anfang als derjenige, der Bond ans Leder will, dargestellt. Und dann wird er sich, alles, was ihn in diesem Film umreißt, finde ich unglaublich anstrengend und unglaublich nervig. Und als dann noch eine als dann so ein Schulmädchen, ich muss es einfach so sagen.
Sie hat ja absichtlich auch diese Ästhetik, das kann man in dem Fall schon sagen.
Als dann so ein Schulmädchen reingehüpft kommt, was plötzlich aus heiterem Himmel in Rio de Janeiro auftaucht und er dann auch einfach ihre Hand nimmt und sich sofort in sie verliebt, das ist so dämlich, das ist so unglaublich schlecht, unglaublich dumm, unglaublich wirklich, wie ich finde, schon teilweise, da verarscht sich nicht mal der Film, sondern da verarscht der Film schon fast mich als Zuschauer. Das finde ich so, hat überhaupt keinen guten Geschmack, diese Figur in diesem Film ist. Und deswegen lassen mich dann diese ganzen Szenen, in denen da Beißer sich mit ihr, und dann auch am Ende, dass er dann Bond hilft und Bond das auch sofort so hinnimmt, dass er ihm hilft. Und er macht's auch sofort. Also eine 180-Grad-Kehrtwende, die vollkommen drüber ist, die vollkommen, wie ich finde, unbegründet auch ist. Und darüber könnte ich mich aufregen, weil ich wirklich finde, das ist einfach kein guter Stil, kein gutes Drehbuch schreiben an der Stelle. Und da haben sie wirklich dann die kleinen, also dann diejenigen bedient, die gerne diese Figur einfach nur drin haben wollten. Und das finde ich einfach schwach. Das ist schade. Das hat der Film nicht nötig.
Eigentlich würde ich dir zustimmen. Gleichzeitig weiß ich zum Beispiel, wie mein Papa auf Beißer reagiert und wie er sich einfach freut, ihn auch in diesem Film zu haben und ihn zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, aber die fast schon kindische Art und Weise, wie das hier gemacht ist, also ich glaube tatsächlich, das zielt auf ein kindliches Publikum. Also als müsste man rechtfertigen, okay, ihr Kinder, ihr könnt die Beißer-Actionfigur haben, weil so böse ist er ja eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich eigentlich eine pure Merchandise-Entscheidung, muss man eigentlich sagen. Aber viel, viel gelungenerer ist wirklich das Produktionsdesign von Ken Adam. Und ich möchte da gerne noch mal drüber sprechen. Es ist sein letzter Bond-Film.
Ach so, echt?
Ja, und ich finde, es ist wirklich sein Meisterstück. Also er hatte bei Der Spion, der mich liebte, schon das riesige Innere von diesem Supertanker gebaut, wo die U-Boote drin waren und so. Das war schon mega beeindruckend, fand ich. Aber die Abflughalle, wo Hugo Drax auf seinem großen Sessel sitzt, was aussieht wie ein Mondrian-Gemälde, oder die Zentrifuge, wo Bond durch die Gegend geschleudert wird, und natürlich die Raumstation selbst. Ich finde das alles so gigantisch fantastisch. Und vor einigen Jahren gab es eine Ken Adam-Ausstellung in der Deutschen Kinemathek in Berlin am Potsdamer Platz. Und dort waren die Original-Design-Skizzen, die Ken Adam gemacht hat, waren ausgestellt. Und das sind einfach Gemälde. Die könnte man sich einfach an die Wand hängen und ewig lieb haben. Und das ist tatsächlich auch was mich immer wieder zu diesem Film zurückbringt. Damals lief auch im Arsenal-Kino, deshalb haben sie Moonraker auf der Leinwand gezeigt, bin ich auch hingegangen.
Ach echt, haben sie? Das wusste ich gar nicht, dass sie das damals gemacht haben. Ich war Tatsache, war ich auch in dieser Ausstellung drin.
Ja,
damals.
Und ich fand es gigantisch, das war richtig irre. Und das danach, ich weiß nicht, warum Ken Adam dann keinen weiteren Bond-Film gemacht hat, vielleicht auch, weil sozusagen sein Zögling Peter Lamont dann so weit war und dann fortan Production Design übernommen hat in den Bond-Filmen. Aber ja, also das ist einfach so, da fühle ich mich einfach wohl in dieser asymmetrischen Welt und da halte ich mich wahnsinnig gerne auf und hole dann wieder meinen Ausstellungskatalog raus und blätter durch diese Produktionsskizzen und so. Ich finde das wahnsinnig schön.
Also da gebe ich dir auch recht, generell auf der visuellen Ebene macht der Film auch wirklich Spaß. Also im Produktionsdesign von Ken Adam, aber auch in den Kostümen. Also wie Bond aussieht, wie die Bond-Girls aussehen, wie Hugo Drax aussieht. Also auch das Kostümdesign ist hier, wie ich finde, so stimmig und so unglaublich passend, auch auf die Rollen zugeschnitten und auch die Kleider, die Holly Goodhead trägt, die so das Matriarchat präsentieren als irgendwelche patriarchalen, einzwängenden Kleider, sondern sie trägt eher so weite, fluffige, das, was dann ja auch in den 80ern später wieder kam, also auch gerade in der Modetatsache war. Und das wirkt einfach super und das gibt diesem Film eine unglaublich gute Stimmung, die Spaß macht. Also ich schaue mir auch gerne Filme aus den 70ern, aus den 80ern an und auch hier wirkt das einfach und wirkt und ist Glamour sozusagen.
Absolut Glamour. Und ich meine, das zeichnet Bond ja sowieso aus, aber ich finde auch in diesem Film ist es auch ziemlich perfekt. Und dieser Film wurde ja hauptsächlich in Frankreich gedreht, in französischen Studios. Ich glaube, hauptsächlich aus steuerlichen Gründen. Und
Tatsache war es auch die erste Co-Produktion eines James-Bond-Films. Also es wurde Tatsache mit einer französischen Firma co-produziert.
Und ich glaube,
vielleicht aus Steuergründen.
Ja, genau. Und ich, vielleicht hat ist das auch so ein bisschen so ein Einfluss, den man da spürt? Also ich könnte es fast denken. Also so diese Art von Eleganz, die hat schon irgendwie was Frankophiles so ein bisschen, finde ich schon.
Ja, und gerade das macht diesen Film aber auch aus. Also dieses Schloss, das da Hugo Drax hat.
Und er hätte ja fast noch den Eiffelturm bekommen, wenn man ihm die Ausfuhrgenehmigung erteilt hätte.
Eben, weil er sich alles kaufen kann. Das ist irre. Und wie gesagt, die Outfits von den von Holly Goodhead oder von, wie heißt sie, Corinne Dufour, das super, super, unglaublich attraktive Frauen, aber halt nicht zu Sexobjekten gemacht, was ja davor bei James Bond oft der Fall war, sondern hier, wie ich finde, mit einer Würde behandelt, was natürlich nochmal für mich sprechen, attraktiver ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und einen anderen Mann, den ich noch kurz herausstellen möchte, ist Derek Maddings. der die ganzen Special Effects und Modellsachen gemacht hat in diesem Film. Der war schon, also der hatte schon länger für Bond-Filme gearbeitet, ist auch bekannt für die Effekte bei Sci-Fi-Kultserien wie UFO und Mondbasis Alpha. Und der hat dann bei den Bond-Filmen quasi die Modellarbeit bis GoldenEye gemacht. Also er hat auch so die Miniaturmodelle von der Satellitenschüssel in GoldenEye noch gemacht. Danach ist er leider recht früh verstorben. Aber was er eben hier abliefert, und ich glaube, die Story war, sie hatten sich zuerst an ein nicht näher genanntes amerikanisches Special Effects Haus gewandt, also vielleicht Industrial Light and Magic oder so, weiß ich nicht, aber die wollten dann so viel Geld und Gewinnbeteiligung, dass das Broccoli gesagt hat, nö, wir machen das selbst, wie machen wir das überhaupt? Und dann mussten sie gucken, wie sie klarkommen, und ich finde, auch hier, Derek Meddings liefert sein absolutes Meisterstück ab, denn eben jetzt, wo ich den Film auch auf der großen Leinwand gesehen habe, kann ich wirklich sagen, gerade für die Zeit finde ich, dass diese Effekte zum größten Teil wirklich immer noch verdammt gut aussehen.
Die sehen wahnsinnig gut aus. Zu Recht Oscar nominiert. Ja. Also Tatsache ist Moonraker für die besten visuellen Effekte Oscar nominiert gewesen. Vollkommen zu Recht. Vollkommen zu Recht. Also du hast vollkommen recht, diese Filme haben ihre Ästhetik gerade darin. Also auch gerade darin hat ja auch James Bond heute seine Ästhetik durch, wie ich finde, gute Action. Action mit gutem Geschmack. Und hier ist es auch so. Klar ist es hier natürlich dieses ein wenig drüber sein, dieses, aber das bringt auch die Zeit mit sich. Also das ist gerade diese Zeit der endenden 70er bis hin in die 80er. Und das ist so unglaublich stimmig. Und das finde ich auch, also da lässt der Film natürlich nichts liegen. Auf visueller Ebene macht er auf jeden Fall Spaß. Klar, wenn man jetzt die Kostüme, diese wirklich, also die Raumkostüme finde ich nun auch gerade nicht so dolle. Die sehen auch ziemlich so Aluminiumanzüge, mit denen die Leute rumrennen. Ich finde
eigentlich die Aluminiumanzüge noch cooler als dieses Senfgelb, was die ganzen Drax-Leute tragen. Auf dem Poster hat Roger Moore tatsächlich auch so einen silbernen Anzug an, aber den trägt er im Film selbst leider nicht. Das hätte vielleicht auch noch ganz cool ausgesehen.
Na, vor allem hat er doch da auch eher so einen NASA-Raumanzug an.
Ja, ich glaube schon. Oder halt zumindest dieses Silberne, was dann auch die amerikanischen Marines, die zur Rettung hochgeschossen werden, eher tragen. Und ansonsten, ich meine, das ist jetzt auch kein spezifisches Lob für diesen Film, aber John Barry und seine Musik, wunderschön, zum dritten Mal Shirley Bassey mit dem Titelsong. Ich weiß, dir gefällt er nicht besonders, mir gefällt er sehr.
Also ich gebe dir recht, bei John Barry, da gab es teilweise Momente, wo ich auch gedacht hatte, oh, genial, super tolle Musik, super tolle Komposition, gerade wie sie im Weltall sind, als die Raumstation etabliert wird.
Wahnsinnig irre, ja.
Wurde sofort Spannung ausgelöst, unglaublich tolle Musik. Du hast auch vorhin gesagt, mit einer der besten Titelsequenzen, muss ich dir leider widersprechen. Ich finde den Titelsong echt schwach. Ich finde den, das ist so eine, ja, schon fast so eine schnulzige, so ein schnulziger Wisch, der mir da hingeworfen wird. Und die Titelsequenz fand ich jetzt auch nicht sonderlich dolle, wie man dann, also wie es beginnt mit dem Fallschirmspringer oder mit, den Beißer, der dann irgendein Zirkuszelt reinstellt, ja. Und dann haben wir drumherum. Plötzlich entwickelt sich dann irgendein, also dieser Vorspann, er entwickelt sich schon schlecht und dann ist er und dann wird er ab dem Moment noch schlechter, einfach nur aus Prinzip eine nackte Frau wieder mit irgendwelchen Glitzer-Glamour-Sachen so reinspringen. Also man kann es dezenter machen. Man kann es wirklich besser machen. Es gibt dafür bessere Beispiele.
Naja, das stimmt. Aber ich meine, in der Ära Maurice Binder, der diese Vorspende gemacht hat, bis auch er gestorben ist nach Lizenz zum Töten, also da war halt auch viel Nacktheit um der Nacktheit willen.
Darum geht's mir nicht. Darum geht's mir gar nicht. Es geht mir mehr, wie so ein Vorspann, wie in den eingeleitet wird oder was für eine Ästhetik hat. Ich habe das Gefühl, der hat gar keine Ästhetik. Das war einfach nur, okay, komm, bisschen blaues Licht, ein bisschen
Ich finde das blaue und das rote Licht sehr schön. Und ich finde auch, es gibt einzelne Szenen, die ich sehr mag. Also auch wie zum Beispiel die Frisur von einer Frau, wie die Haare wehen und wie sie von unten auftaucht und wie dann damit gearbeitet wird oder so. Es gibt bessere Vorspänne in der Bond-Serie auf jeden Fall, aber ich mag den doch, so wie er ist, trotzdem sehr. Und ja, okay, Moonraker als Song ist vielleicht, Zitat, schnulzig, aber Mich bringt dieser Song zum Träumen und ich mag ihn sehr, genauso wie er ist, aber kann natürlich nicht mithalten bei der allgemeinen Legende von Goldfinger oder Diamonds Are Forever. Das sind natürlich ganz klar die kultigeren Bond-Songs.
Es war tatsächlich auch Shirley Bassey's letzter, oder?
Ja, finde ich schade. Ich habe irgendwie nie verstanden, warum in der Ära Brosnan oder gerade auch in der Ära Daniel Craig, warum da nicht einer von den Regisseuren oder warum die Produzenten nicht gesagt haben, na, sie ist doch noch da, sie tritt doch noch auf, sie macht auch noch Alben, die keinesfalls schlecht sind, warum geben wir ihr nicht noch einen? Das habe ich nie so ganz verstanden.
Ja, vielleicht, weil jetzt durch, wer macht denn den nächsten Bonsong?
Billie Eilish.
Billie Eilish, siehste, da hat man dann andere Künstler, auf die man eher den wirklich, ich glaube, kein Mensch kennt heute noch Shirley Bassey.
Vielleicht ist es auch okay. Ich meine, das war ja auch die Leute, die damals auch diese Songs gemacht haben, egal ob Duran Duran, Aha und so weiter, die waren ja immer zu dem Zeitpunkt, wo sie die Songs gemacht haben, wirklich, wirklich groß. Und mitten in ihrer Karriere auch noch, was weiß ich, Tina Turner, Garbage und so weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich okay, wenn man sagt, okay, der Bond-Song wird von jemandem gemacht, der jetzt gerade wahnsinnig angesagt ist. Und ich finde No Time to Die auch ein toller Song. Und ich glaube, da dieser Film ja in die Kinos kommt, wenn wir unsere Sommerpause beendet haben, begeben wir uns dann vielleicht noch mal ins James-Bond-Universum.
Oh, und vielleicht noch mal ins Kino. Aber Ralf, damit auch unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich Moonraker streng geheim annehmen können, wo können sie das tun?
Natürlich sind beide Filme auf DVD und Blu-ray erschienen. Ich rate tatsächlich zur Blu-ray, weil das Bonusmaterial wirklich fantastisch ist. Also es gibt so ein paar kleine Dokumentationen über das Making-of. Mega spannend und die Bildqualität ist irre. Aber natürlich kann man, es ist leider nirgends inklusive in keinem Streaming-Dienst, aber man kann sich's ausleihen bei Amazon, bei Google Play. Wenn ihr möchtet, leiht es euch gerne bei iTunes aus, denn dort könnt ihr es sogar in 4K angucken und ausleihen. Das wäre vielleicht noch ein nettes Upgrade für Leute, die den Film schon kennen.
Ich habe nämlich auch gesehen, Tatsache, dass Daniel Craig hat ja schon eine 4K-Bond-Collection mit seinen 4K-Filmen. Hast du da Informationen, dass es sowas auch für die vorigen James-Bond-Filme gibt?
Bisher leider nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass es kommt. Nächstes Jahr ist 60-jähriges Jubiläum. Nächstes Jahr wird auch No Time to Die dann auf Blu-ray und auf Disc und auf 4K rauskommen. Und beim 50-Jährigen war es schon so, dass im Zuge des 50-Jährigen zum ersten Mal alle Filme auf Blu-ray erhältlich waren. Und mich würde es nicht überraschen, wenn das Gleiche dann für 4K im nächsten Jahr wieder passiert.
Ihr Lieben, greift zu. Greift vielleicht auch zur Sektflasche, wie wir beides heute getan haben.
Unbedingt und zum Kuchen. Ich liebe Kuchen, esst für mich Kuchen.
Esst für Ralf Kuchen. Happy Birthday, mein Lieber.
Dankeschön.
Und ich fand's wunderbar, dass wir heute uns diesem Film, dass wir in eine Reise gemacht haben in deine Kindheit. Das hat mich sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut, diesen Film auch noch mal anzugucken. Ich sehe ihn mit anderen Augen, mit besseren Augen. Der Filmkritiker und der Filmtheoretiker James Monaco nannte ihn einst ein kleines Meisterwerk.
Tatsächlich?
Tatsächlich. Lässt sich drüber streiten oder drüber spieken, wie Didi Haller vorhin gesagt hat. Ich verabschiede mich, ich verabschiede dich. Ich grüße aus der Sommerpause euch und ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Interludium, was wir euch hier nun hinlegen.
Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Taucht ein in das James-Bond-Universum. Das alleine freut mich schon. Damit macht ihr mir schon ein schönes Geburtstagsgeschenk. Und vielleicht ist das nicht der einzige Geburtstag, den wir zu feiern haben in der Sommerpause.
Das ist so. Aber bis es soweit ist, guckt auf euer Handy, auf euer Device, wo ihr uns hört und seid offen für Überraschungen. Das war Mal gucken, das Filmdoppel. Wir haben gesprochen über Moonraker streng geheim. Habt vielen Dank, bleibt weiterhin bunt.
Ein schöner Tod, so mitten im Dienst, das hat er sich immer gewünscht.